Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Wogon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross Country oder vom Triathlon zum Gravel Racing. Und heute spreche ich mit einer wahren Legende des Mountainbikesports, und zwar Hans Rey. Hans war wahrscheinlich für eine ganze Zeit der vielleicht bekannteste Mountainbiker der Welt. Er ist bei Fernsehshows aufgetreten oder hat irgendwelche großen Videoprojekte gemacht. Mittlerweile sitzt er sehr, sehr viel auf dem E-Bike. Und ich wollte von ihm wissen, wie genau hat das eigentlich alles angefangen? Wie schaut sein Leben jetzt aus? Was motiviert ihn immer noch, Rad zu fahren? Und was genau hat es eigentlich mit den Reds auf sich, die dieses Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum feiern? All das in dieser Folge von Pumped. Hey Hans, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
Hey Tobias, servus. Ja, ich bin zu Hause hier in Laguna Beach in Kalifornien. Und bei uns ist jetzt morgens früh. Ich glaube, bei euch ist es ein bisschen später.
Ja, bei uns ist schon hier Nachmittag. Es ist schon dunkel. Es ist immer noch relativ kalt. Ich glaube, bei dir schaut das Wetter ein bisschen anders aus, oder?
Ja, wir haben auch, soll heute noch regnen. Aber wir hatten jetzt in letzter Zeit immer ein bisschen Regen, einen großen Sturm letzte Woche, da hat es richtig geregnet und Mudslides überall und so und Überschwemmungen. Und jetzt soll nochmal ein kleinerer Sturm in die nächsten 3 Tage kommen. Aber in der Regel, weißt du, 24 Stunden später ist dann meistens schon wieder Blue Skies und Sunny. Also ja. Passt hier schon, der Winter passt hier schon. Beklag mich nicht.
Du bist ja schon seit Ewigkeiten in der Bikebranche und du warst auf alle Fälle für ganz, ganz lange Zeit wahrscheinlich so der bekannteste Mountainbiker, den es so gibt. Und das lag vor allen Dingen auch daran, dass du schon 1987 bei einer Show aufgetreten bist, die jetzt tatsächlich ihr Ende gefunden hat, und zwar Wetten, dass. Das heißt, die Wetten, dass-Karriere ging deutlich kürzer wie deine Karriere. Also ja. Hat das jetzt irgendwas mit dir gemacht, dass du, also hast du die letzte Show Wetten, dass gesehen und kam dann nochmal irgendwie so Erinnerungen hoch?
Nee, also ich hab das nur so an der Seite mitbekommen im Nachhinein, dass jetzt da die letzte Show war kürzlich, aber und dann wurde mein Video, irgendjemand hatte das aufgezeichnet, das war alles nicht so einfach, das von damals. Da war das, hatte ich das vielleicht auf einer VHS-Kassette irgendwo im Speicher liegen. Aber irgendeiner hatte mal beim ZDF eine richtig gute Kopie beantragt und der hat das dann auf YouTube gemacht. Und dann kam das alles mal so wieder rein. Ich habe das auch schon vergessen gehabt, also nicht vergessen den Event, aber wie das genau da abging bei der Wette und so. Ich bin ja da 4 Schwebebalken im Quadrat gefahren und das war damals, konnte sich keiner vorstellen, wie das Bike jetzt da um die Kurve kommt, gell? Mhm. Also ich habe das halt mit Hüpfen gemacht und ja, du, ich sag dir, das waren 41 Millionen Zuschauer live, gell? Also das sind selbst für, das schaffst du mit dem Fernsehen heutzutage gar nicht mehr, weil es viel mehr Kanäle gibt.
Ja.
Aber selbst so YouTube oder Internetsachen, die kommen dann nicht so schnell dran.
Ja, das ist wirklich krass, ne? Also das sind ja einfach diese Riesensendungen, die man halt von früher irgendwie noch kennt, ne? Ich meine, ey, auch ich habe irgendwie mit meinen Eltern auf dem Sofa gesessen und habe mir diese Sendung angeschaut. Nicht deine, echt? Weil da war ich noch nicht geboren, aber Wetten, das habe ich mir angeschaut. Ja, also krass war halt ja einfach, dass sich da wirklich, also du hast auch deine Wette gewonnen, also du hast es geschafft und es konnte sich wirklich keiner vorstellen. Was hat das denn, also wo warst du an dem Punkt, als du dorthin gegangen bist, so in deiner Karriere? Also was, hast du da schon von gelebt oder wie bist du da dann hingekommen?
Das war das Ende meiner Karriere. Da hatte ich gerade offiziell meinen Rücktritt angekündigt von der Fahrradtrail-Szene.
Also von dieser Competition-Karriere, oder?
Ja, genau. Und wollte dann zur Fachhochschule. Also ich habe da ein bisschen Taschengeld verdient mit Trail-Shows nebenbei in Deutschland, weißt, bei irgendeinem Autohaus oder Stadtfest oder so. Und wollte wirklich da zurücktreten. Und dann hatte ich dann kam diese Wetten, dass Sache. Und gleich anschließend sollte ich eigentlich mein erstes Semester an der Fachhochschule in Stuttgart absolvieren. Und dann habe ich aber eine Einladung bekommen von einem amerikanischen Trailfahrer, der immer nach Europa kam zu den Trail-WM-Läufen, weil die Trail-Szene war eigentlich europäisch im Vergleich jetzt zu Mountainbike und BMX, was ja reine amerikanische Sportarten sind. Und in den Mountainbike-Rennen, in den frühen Mountainbike-Rennen in den 80er gab es immer diese Stage Races. Da musste man mit einem Mountainbike, mit dem gleichen Mountainbike, musste man einen Downhill, einen Cross-Country-Rennen und einen Trail machen. Und der Ami hat gesagt, Mensch, du musst mal nach Amerika kommen und denen zeigen, was richtiges Trail ist. Und ich hatte schon früher immer mit einem Auge so auf die BMX-Szene geschielt, weil da gab es, weißt du, Vollprofis, die Porsche gefahren sind und ganz im Vergleich zu uns, also bei uns war das rein Amateur in Europa. Und dann dachte ich, Mensch, das wäre doch ein tolles Ende zu meiner Karriere, der damaligen Karriere als europäischer Trailfahrer, mal noch einen Besuch in Amerika. Und dann habe ich ein Urlaubssemester beantragt von der Fachhochschule, bin nach Amerika wollte eigentlich da für ein paar Monate hin. Und dann fing das erst richtig an. Also ich habe gar nicht irgendwie, zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, dass meine Karriere eigentlich noch nicht mal angefangen hatte, als ich da schon vom Rücktritt gesprochen habe.
Ja, spannend. Wie kann man sich denn so diese Competitions, die du damals gemacht hast und diese ganze Szene, wie kann man sich das vorstellen? Weil Trail ist ja in Deutschland jetzt nicht mehr so groß, würde ich jetzt mal sagen, oder bekommt vielleicht auch einfach in meiner Bubble nicht mehr so viel Beachtung. War das früher anders?
Ah, jein. Also wir waren immer so ein bisschen dieses, Stiefkind damals noch vom Motorradtrail. Und wir haben das damals rein mit 20 Zoll Fahrrädern gemacht. Obwohl man sagen muss, von der UCE wurde Trail schon anerkannt 5 Jahre bevor Mountainbike. Also UCI, die hatten damals 86 gab es da schon Rainbow Jersey vor BMX und Trail. Und mein Mountainbiken erst in 90. Aber in Amerika war das so, die haben dann alle Trail mit einem Mountainbike gemacht. Und das war nicht so die Rumhüpferei, das war mehr so mit dem Bike über Sachen fahren. Und ja, das Coole daran war, das waren eigentlich eher Erwachsene. Und der Sport war damals noch so jung. Keiner wusste, was man erwarten soll. Da gab es bei jedem Event gab es wieder neue Gesichter, neue Techniken, hatten wieder neue Technologien an Bikes und keiner hatte Erwartungen. Und ich glaube, das war das Tolle dieser Zeit. Und das war noch bevor der Boom losging, weil der Boom ging dann erst auch in Amerika, erst so Anfang 90er Jahre los. Dann ging es richtig los. Ende vielleicht 89, aber am Anfang, als ich rüberkam, war das alles noch sehr neu und sehr aufregend.
Aber es ist ja schon spannend, dass du dann, also erstmal finde ich es ziemlich cool, dass man ein Urlaubssemester beantragen kann, obwohl man noch nicht an der Hochschule war. So, das finde ich schon mal nicht schlecht. Aber du bist dann quasi in die USA und wolltest dann da kurz bleiben. Was hast du dann da vorgefunden und wie schnell wusstest du, alles klar, das bleibt nicht bei ein paar Monaten?
Ja, mit dem Urlaubssemester, das war eine lustige Story, weil ich habe mir damals, es war das zweite Semester, aber das erste Semester war ein Praxissemester. Und da habe ich beim ZDF unter anderem ein Praktikum gemacht. Und die haben mir auch geholfen, da reinzukommen, zu Wetten, dass. Und das zweite Semester wäre dann an der Fachhochschule gewesen. Und da habe ich mir auch gesagt, Mensch, die geben mir doch kein Urlaubssemester. Aber das Jahr zuvor hatte ich den Kultusminister von Baden-Württemberg kennengelernt bei einer Sportlerehrung. Das war der Meier Vorfelder. Der war später dann beim DFB. Und dem habe ich direkt geschrieben. Und der hat dann zurückgeschrieben und habe ich den Brief an die Schule in Stuttgart. Und die waren sofort auf den Knien und alles natürlich, wie sie wollen, Herr Rai. Und dann bin ich nach Amerika. Und dann dieser Kevin Norton, der mich eingeladen hat, der war damals amerikanischer Meister. Und der wollte Trail, gerade diese 20 Zoll Szene auch in Amerika groß machen. Und der hat mich, das war der Wahnsinn, der hat mich überall vorgestellt in den ersten paar Wochen, wo ich dort war. Ich bin mitten in die BMX-Szene rein. Die haben da gerade zufällig einen Film gedreht, wo alle BMX-Fahrer, die es gab, in dem einen Film waren. Und ich habe die alle kennengelernt auf einen Schlag. Und dann hat er mich also bei den Rads zum Beispiel, das ist so einer der ältesten Mountainbike-Clubs der Welt, mit denen ich immer noch fahre. und das sind so die Original Freerider. Da hat er mich vorgestellt und dann hat er mich Sponsoren vorgestellt. Er wollte, dass andere Bikefirmen, er war damals bei Haro, der hat mich dann vorgestellt bei anderen Firmen, unter anderem eben GT. Und so kam ich dann bei GT rein. Und dann eines Morgens haben wir da auch in den ersten paar Wochen, da kam ein Anruf und dann hieß es, wir waren in Los Angeles, da hieß es, Swatch, die brauchen 2 Trailfahrer in New York heute Mittag. Mhm. Heute Mittag mit der Zeitverschiebung. Also Tickets seien am Flughafen, dann sind wir nach New York geflogen und haben dann tatsächlich am nächsten Tag da eine Swatch-Werbung fotografiert, die relativ berühmt wurde. Mhm. Da bin ich über ein Taxi gesprungen in New York City auf dem Broadway.
Ja.
Und daraus hat sich dann mit Swatch eine Sponsorship ergeben, obwohl ich schon, da hatte ich unabhängig davon eine kleine Connection in Europa. Die haben sogar meine Wetten-Das-Auftritt, da habe ich heimlich einen Swatch-Sweatshirt angezogen, last minute, bei dem Auftritt. Das war ja strengstens verboten da beim Öffentlich-Rechtlichen. Und auf jeden Fall kam da die Swatch-Sponsorship und die wollten, dass ich in Amerika bleibe und dort auf Tour gehe mit Skateboardern wie Rodney Mullen und Rob Roskopf und die ganzen Skateboard-Legenden. Die haben da immer so Touren gemacht und da habe ich gesagt, Mensch, das wäre ja eigentlich eine tolle Sache, wenn ich jetzt da Amerika kennenlernen und die Sprache kennenlernen und das wäre bestimmt auch nicht schlecht auf meinem Resümee, wenn ich das da hätte. Dann dachte ich, jetzt bleibe ich halt ein bisschen länger wie die ersten paar Monate. Und dann ja, aus einem Jahr wurden 2 Jahre und dann 3, 4 und bin immer noch da und die Fachhochschule wartet immer noch auf mich.
Ja, hast immer noch Urlaubssemester.
Ja, genau. Also,
genau, jetzt wird dann noch was mit deinem Studium wahrscheinlich, ne? Gehe ich mal ganz
kurz davon aus.
Ja, aber wenn du sagst, du bist mit den Reds in Kontakt gekommen, das heißt, bist du dann auch schon relativ schnell nach Laguna gekommen?
Ja, wo du jetzt wohnst? War alles, ich bin da, der Kevin Noten, der wohnt da gleich, hat da nebenan gewohnt von Laguna und der war einer der Reds auch. Mhm. Und die Reds, das ist ja das Urgestein der Mountainbike, also die Original Freeriders und der hat mich da vorgestellt und dann bin ich zum ersten Mal auch eine Mountainbike gefahren. Vorher kannte ich das noch gar nicht. Ich meine, ich habe schon von gehört, aber in Deutschland gab es eigentlich groß Mountainbiking noch nicht. Der Einzige, der sich dafür engagiert hat, das war der Wolfgang Renner, der da schon ganz früh, das war eigentlich so einer der europäischen Mountainbike-Pioniere. Mhm. Und da habe ich mal ab und zu in der Tour oder in irgendeiner Zeitschrift einen Bericht über diese neuen Offroad-Fahrräder gelesen, aber hier in Amerika konnte ich es dann ausprobieren und da war ich halt an der richtigen Adresse und war dann auch immer in Laguna. Die Reds, die waren alle auch so am Trailfahren interessiert, da habe ich da immer trainiert und habe dann zwar am Anfang an verschiedenen Orten gelebt, unter anderem die ersten 3 Jahre in Huntington Beach, aber war eben immer in Laguna unterwegs.
Ja, Laguna ist ja wirklich so ein bisschen, also ich durfte ja schon mal dort sein und ich durfte dich schon mal dort besuchen und du hast uns da ja auch so ein bisschen rumgeführt und es ist halt Wahnsinn, wen man da alles so auf der Straße trifft und wer da alles so lebt und so, ne? Was macht ein Laguna so gut als Base, dass du da jetzt auch schon so viele Jahre wohnst?
Ja, es ist einfach ein wahnsinnig cooler Ort, der typisch kalifornisch an der Küste, hat einen Grünstreifen rundherum, das heißt nicht so ein amerikanischer Ort, wo der eine in den anderen übergeht. Wir haben also, ich habe hinterm Haus gleich, habe ich einen Downhill, der ich kann bis zur Garage rollen, ohne zu treten und 2 Blocks unten dran ist der Beach und das ist einfach ein ganz cooles Setting, die Stadt ist cool. Die Leute sind auch nicht so, weil es nicht so Beverly Hills reich ist, schon ein teurer Ort, aber es sind mehr so Down-to-Earth Artisten, eine Art-Community und viele, viele Sportler. Und die haben halt, ja, und das Witzige ist eigentlich, das ist nicht so jetzt ein Ort, wie man sie jetzt in den letzten Jahren kennt, die viel Geld in die Mountainbike-Infrastruktur gesteckt haben. Das hat sich da einfach so ergeben. Und wir haben einfach wirklich schöne Trails und coole Trails und anspruchsvolle Trails. Und da kommen halt auch, und das Wetter ist halt schlussendlich, weil da kommen so viele Pro-Fahrer, die, wie du sagst, da triffst du, gehst du in die Stadt und da siehst du irgendein Team wieder da beim Training oder Fotoshooting oder dann gibt's massig Firmen, die von Laguna kommen. Ja, auch, weißt du, früher Horst Leitner und Jim Busby, der die GT Full Suspension Bikes entwickelt hat, oder Troy Lee, Crank Brothers, Shimano ist gleich ums Eck. Also da tut sich was. Und das Coole an Laguna ist, die haben jetzt wirklich, du hättest mich vor einem halben Jahr noch fragen können, dann hätte ich dir gesagt, ich glaube, die haben gar keine Ahnung, wie berühmt Mountainbiking ist, also weltweit, also Laguna.
Ja.
Aber mittlerweile haben die das jetzt voll, verstehen die das und die lieben die Mountainbiker und die wollen, dass da Mountainbiker hinkommen und die sind da jetzt total offen für das Ganze, weil die haben wirklich Roots, nicht nur im jetzt Biking, aber auch im Skimboarding, im Surfen, in der ganzen Hippie-History, die in Laguna damals war, so, und gerade eben, die haben auch eben sehr viele so, also Kunstausstellungen oder Festivals hier.
Es wohnen ja relativ viele ja, ältere Profis dort. Also Richie Schley ist hingezogen, Brian Lopes wohnt schon relativ lange da, du bist halt schon ewig da. Ist es so, dass man sich das jetzt noch leisten könnte, da hinzuziehen? Weil da hat sich natürlich jetzt auch in den Jahren, wo du da lebst, ganz schön was verändert. Und ich sag mal, du wohnst ja wirklich sehr, sehr schön da, aber das ist wahrscheinlich auch nicht für ein Schnäppchen Geld zu haben, ne? Mittlerweile.
Nee, da brauchst du reiche Eltern oder einen anderen Job als Bike-Profi, weil das ist wirklich wahnsinnig. Ich hatte da Glück, ich habe mir was vor 30 Jahren gekauft, aber das könnte ich nie mehr jetzt mir erschwingen. Also die Preise sind so derart hochgegangen hier. Das ist also brutal und das hört auch gar nicht auf, gell? Also ist schon ein teurer Ort, aber es ist wirklich ein schöner Ort. Und ja. Und zum Besuchen ist allemal wert. Das muss man mal gesehen haben.
Ja,
Vor
es
allem, wir sind eine Stunde von Los Angeles, weißt du, südlich.
Ja, ich find's wirklich mega. Also es ist super schön und es ist, obwohl es halt so dicht an LA dran ist, ist es halt einfach so schön klein und familiär irgendwie. Was wahrscheinlich so ein bisschen durch diesen Grünstreifen kommt oder dass man halt wirklich einfach ein Dorf, eine Stadt ist und nicht ein großes Gebiet. Und
Du, wir waren gerade am Wochenende in Los Angeles. Da hat ein Freund von mir so einen Urban Advent, also einen Urban Ride, weißt du, durch die ganzen Nachbarschaften in Los Angeles. Wir sind mit dem Zug hochgefahren zur Union Station und sind dann durch die ganzen Nachbarschaften. Dann findest du wieder Trails und am Hollywood Sign vorbei und dann wieder da und dort und Dodger Stadium. Und es ist so eine coole Art und Weise, die Stadt zu sehen. Aber als wir dann heimgefahren sind mit dem Zug, haben wir auch alle gesagt, Mensch, haben's mir gut, wo wir hier wohnen in Laguna, gell? Das ist wirklich eine andere Welt, gell?
Ja.
Obwohl Los Angeles ist super cool, aber das ist schon cool. Aber deswegen liebe ich ja auch diese Urban Adventure, die ich in den letzten 5, 6 Jahren gemacht habe. Und von so einem Ride kam eigentlich die Idee, Mensch, das ist eigentlich eine coole Sache, weil ich war eigentlich schon in den meisten Ecken der Welt irgendwie unterwegs, ganz abseits von allem, und das ist eigentlich eher so das Umgekehrte, und es ist der Wahnsinn, was man alles finden kann, mitten in so einem urban Dschungel, gell? Also, das ist irgendwie, das hat mich jetzt total motiviert, die letzten 5, 6 Jahre.
Ja, also da gibt es ja eh auch, ich meine, diese ganze Urban Community, die wird ja auch immer größer, da gibt es dann irgendwelche Rennen, dann gibt es natürlich irgendwelche tollen Berichte von dir und da müssen wir auf alle Fälle gleich nochmal drüber sprechen. Was mich aber natürlich jetzt interessiert, weil du hast gerade gesagt, so bis vor einem halben Jahr wusste Laguna nicht, wie bekannt die eigentlich im Mountainbiken sind oder wie groß Mountainbiken ist. Und dann ist mir aber aufgefallen, es gab irgendwie so ein Festival, irgendwie von, ich glaube, Visit Laguna oder irgendwie sowas, ne? Wo dann auch dieser Film oder diese Dokumentation 40 Jahre Reds vorgestellt wurde, wo du dann auch auf der Bühne warst und so. Hat sich dadurch jetzt irgendwie in der Community das Ansehen oder in dem Dorf, in der Stadt das Ansehen auf Mountainbiken dann komplett geändert oder?
Ja, das hat ein bisschen damit, da kamen ein paar Sachen zusammen. Da gibt es auch ein paar neue Leute, die da in der Stadt oder im Tourismusamt arbeiten. Aber ja, zum einen kam dazu, dieses Jahr war 40-jähriges Rats-Jubiläum. Dann kam ein großer neuer Freeride-Film raus, Nothing for Free. Das ist so ein bisschen die Geschichte vom Freeride-Sport. Und da hatten die Rats auch einen prominenten Teil am Anfang eben, als die allerersten. Und dann hatte Visit Laguna, das Tourism Board, hatte die Idee, einen Film zu machen über die ganzen coolen Szenen, die es eigentlich im Ort gibt. Und es ist eben, wie gesagt, vom Surfing und Skimming zur Art-Szene, zur Hippie-Szene von damals. Also das war damals, in den 70er Jahren war das hier wahnsinnig in Laguna. Das war da, da da hat hier alles eigentlich angefangen, die ganze Hippie-Szene, gell? Und das merkt man bis heute. Und dann eben auch die Mountainbike-Szene. Ich muss sagen, die Filme gemacht haben, die haben wirklich den Geist von diesen Gruppen oder diesen Sportarten getroffen. Also die haben das wirklich, muss ich sagen, sehr gut gemacht. Und das hat natürlich auch geholfen. Und ja, und so ist es jetzt. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es das irgendwann mal so passiert, so nach dem Motto. Aber ja,
Ja,
gut.
wir haben jetzt schon echt viel über die Reds geredet und als ich nach Laguna gekommen bin und auch mit dir unterwegs war und mit Rich unterwegs war, da haben mir im Vorfeld viele Leute gesagt, ja, da sind die Reds, aber mit denen kommt man nicht in Kontakt und das ist so ein spezieller Verein und die nehmen auch nicht jeden mit und da muss man dann auch spezielle Kleidung tragen und dies und das. Erzähl doch mal so ein bisschen, also erstens bist du Mitglied der Reds und was sind die Reds eigentlich überhaupt?
Ja, der Red ist so ein Underground Bike Club, also kein offizieller Club, ist eher so wie eine, weißt du, eine Studentenvereinigung, kann man schon sagen. Da kann zwar jeder mitfahren, aber zum einen muss man mithalten können, weil die sind konditionell gut drauf, aber auch, die haben damals vor allem, also in den 80er und 90er Jahren, haben die steilere Sachen gefahren wie sonst irgendjemand. Und dadurch haben die sich so einen Namen gemacht, also die Haudegen oder so, weißt du, so mit Fahrsteil durch die Büsche durch und auf irgendwelchen, weißt du, so Rehwegen oder so, da gab es ja keine offiziellen Wege oder so alte überwachsene Wege und dann danach Bier trinken und Firepit, wo man irgendwie dann einer was kocht am Firepit und es war einfach so eine coole Mentalität, eine wirklich ganz coole Clique und jeder konnte da und mit der speziellen Kleidung, was du gesagt hast, da ging es eigentlich eher darum, dass man sich tarnt, dass man nicht also von den Rangern erwischt wird, also nicht irgendwie im pinken Outfit, sondern eher so grün oder braun. Und ja, wir waren so damals so die Outlaws so ein bisschen. Und wenn du da in dem Club Mitglied werden willst, wenn du dann mal mit uns fährst für ein Jahr, sagen wir mal regelmäßig und zeigst so den Spirit, dann wirst du irgendwann mal nominiert von irgendjemand, sagt, hey, mach mal doch den Tobias jetzt ein Mitglied. Und wenn dann aber einer Nein sagt von den existierenden Mitgliedern, dann kommst du erstmal vorläufig nicht rein. Und das muss man sich praktisch so, ja, das muss man sich so also gewinnen, also wie sagt man,
Erarbeiten oder so, ja.
erarbeiten, genau.
Ja.
Und deswegen haben die da so ein Image bekommen und damals kamen ja auch das Bike-Magazin und der Uli Stanzio, die kamen auch immer nach Amerika und haben irgendwelche neuen California Mountainbiking-Stories gesucht. Und dadurch wurden die Reds auch, kamen die in die Videos und in Bike-Magazin und nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Und dadurch wurden die so ein bisschen so infamous praktisch. Aber
Ja.
ja, aber den Club gibt's immer noch, sind mittlerweile, das Alter ist sehr hochgeschraubt, also einige sind schon, also ja, einige sind schon in den 80er Jahren, aber so der Durchschnitt ist mittlerweile wahrscheinlich so mein Alter, so Late 50s.
Ja, okay. Ja, also wie gesagt, ich fand es mega cool, da mit denen mal unterwegs zu sein. Und das, ja, wie gesagt, ist ein sehr, sehr sagenumwobener Bike-Club. Was mich natürlich interessiert, wenn man jetzt auf dich blickt und deine Karriere und auch deine Entscheidung in die USA zu gehen, warst du in den USA eigentlich immer so der Deutsche, der hier hingekommen ist? Oder warst du in Europa so der Deutsche oder der Europäer, der darüber gegangen ist? Oder wie hat man dich da gesehen? Also wo hat man dich da verortet?
Gute Frage. Ja, das hat sich geändert über die Zeit. Ich war ja immer so ein bisschen nationenlos, weil ich bin ja eigentlich Schweizer von der Nationalität, vom Pass her. Bin aber in Deutschland geboren und aufgewachsen, habe also eine deutsche Zunge und hatte auch eine deutsche Mutter, und Schweizer Vater eben. Aber und deswegen habe ich eigentlich, ich war immer so ein bisschen nationenlos. Auch heute noch fühle ich mich manchmal so. Die Deutschen sehen mich nicht als Deutschen, die Schweizer nicht als Schweizer, weil ich ja ein deutsches Dialekt spreche. Die Amis sehen mich auch nicht unbedingt als Ami, weil ich ja, obwohl ich mittlerweile Amerikaner bin und dann verbringe ich relativ viel Zeit in England. Also ich bin so ein bisschen international oder. Aber am Anfang war das so, ich hatte mir einen Namen, konnte mir einen Namen in Amerika machen. Und dann kamen die ersten Europäer, unter anderem so Leute wie der Uli Stanzio, Und Heinz Endler, Fotografen und so, die kamen nach Europa und auch ein paar Rennfahrer, wie damals die Regina Stiefel oder das war sogar noch vor dem Bennecke, gell, da Mike Kluge und so.
Ja.
Und die alle, Mensch, wer ist denn das? Der Thomas Frischknecht, als der mich zum ersten Mal kennengelernt hat, der dachte, wer bist denn du? Ich habe noch nie von dir gehört. Und ich hatte der Schweizer Föderation, hatte ich gesagt, hey, ich will mitfahren bei der Downhill-WM, der ersten WM 1990. Und die alle so, wer bist denn du? Und dann redest du auch noch Deutsch und du willst mitfahren. Und dann auf einmal haben die mitgekriegt, Mensch, die kennen ja alle diesen Hans Rey, den kennt ja jeder hier. Und wir haben noch nie von dem gehört und der ist irgendwie, und ich war da, ich hatte mich damals schon voll etabliert hier und hatte mir einen Namen gemacht. Und dadurch haben dann die europäischen Medien und so, Mensch, der kennt ja hier wirklich alle oder alle kennen ihn. Und so haben sich dann die Türen da geöffnet und dann ging es ja auch langsam los in Europa, dann Anfang 90er Jahre. Das war ja noch richtig relativ klein und bescheiden bis dann.
Ja.
Und ja, und so ging das dann über die Jahre. Und meine Bühne, also in Anführungszeichen, die war ja eigentlich immer international, weil am Anfang bin ich die Rennen gefahren, Wettkämpfe, nicht nur Trail, aber bin dann auch ein bisschen Slalom und Downhill gefahren. Und dann aber, was mir wahrscheinlich am meisten geholfen hat, einen Namen zu machen, waren die Trail-Shows. Ich habe Tausende oder also Hunderte von Trail-Shows in der ganzen Welt gemacht, zu allen möglichen Anlässen, also von kleinen Bike-Shops bis zur Olympiade-Schlussfeier oder irgendwelchen Rock-Concerts und danach, also oder kurz danach, kamen dann meine ersten Videos und das war so 91, 92 und diese Videos, das waren die allerersten. Das war vor, weißt du, das war vor Internet, vor X Games, bevor es Videos gab von irgendjemand. Die einzigen Videos, die es gab damals, waren, hat irgendeiner eine Rennreportage gemacht von irgendwie einem Cross-Country-Rennen mit irgendwelcher Aufzugsmusik, weißt du, total langweilig. Und meine Videos, die waren so ein bisschen mehr so Action, Fun, Easy Going, weißt du, laute Musik und das war für mich der größte Meilenstein, muss ich sagen. Weil
Ich finde
diese
es total,
Videos.
ich finde es mega cool, weil du warst ja dann quasi wirklich so Wegbereiter und man kann das ja ziemlich genau damit vergleichen, was jetzt zum Beispiel so Danny McEskill oder Fabio Wittmer machen. Also du hast eine riesige Reichweite gehabt, international. Und hast halt den Sport nach vorne gebracht, aber eben auch nicht dadurch, dass du halt Rennen gewonnen hast oder Competitions gewonnen hast, sondern du hast halt auch schon entertained. Und genau so ist es ja jetzt auch. Siehst du manchmal so den Vergleich so zu deiner Jugend, wenn du die Jungs siehst?
Ja, absolut. Also absolut. Ich meine, der Danny sagt ja auch immer, der ist aufgewachsen mit meinen Videos. Aber das ist wirklich, was für Danny YouTube war für mich VHS. Weil die Leute haben wirklich damals diese, und wie du sagst, ich war eigentlich der Erste oder einer der Ersten, der Sponsoren hatte von außerhalb der Bike-Szene, wie zum Beispiel damals mit Swatch und LUK, Kupplungen und so weiter. Und dann Adidas relativ früh. Und mit solchen, und mit meinen Aktionen, auch die Trail-Shows, habe ich eben ein Publikum erreicht außerhalb der Mountainbike-Szene. Du weißt ja, wie das ist. Die Mountainbike-Rennen, die sind oft irgendwo in einem Wald mit ein paar Zuschauern. Und dann gehst du irgendwie mit deinen Trail-Shows, weißt du, bist du bei einer Fernsehsendung und kannst da im Studio was machen und zeigen. Und das hat denen natürlich allen gefallen.
Ja.
Damals zu dem Zeitpunkt war ich übrigens auch relativ oft in Deutschland auf so Fernsehsendungen noch eingeladen. Selbst als ich noch in Amerika war, so Geld oder Liebe und wie sie alle hießen, Bioleg und sonst und so weiter. Weil das war was Besonderes noch. Dieses hat noch nie jemand gesehen, dass damit jemand so Tricks macht mit dem Bike. Und ja, es war einfach alles neu. Auch allein die Tatsache, ich hätte ja nie gedacht, dass ich das mein Leben lang machen werde. Da haben alle gesagt, Mensch, spinnst du jetzt? Du musst zur Schule. Was machst du dann, wenn die 2 Jahre mal vorbei sind und dann hast du keine Ausbildung? Dann, was machst du dann? Arbeitest du an der Tankstelle oder, also, da war ganz schöner Druck auch von zu Hause, gell? Und ja, und ich glaube, der Druck hat dann auch aber mir geholfen, dass ich mich wirklich, dass ich kreativ geworden bin und habe Wege gefunden, die vielleicht nicht üblich waren, wo ich vielleicht irgendwo von einem anderen Sportler oder von irgendwo anders habe ich Ideen bekommen und hab dann irgendwie ja einen Weg gefunden, das erfolgreich zu machen. Nicht nur für mich, aber eben für alle. Also die Sponsoren, die Medien, die Zuschauer. Und ja, so hat sich das entwickelt.
Ja, das war tatsächlich für mich so einer der interessantesten Momente. Ich glaube, wir haben gemeinsam irgendwo in Nordnorwegen auf einer Hütte gesessen, haben zusammen sehr, sehr viel Whisky getrunken. Und als du dann gesagt hast, ja du, ich habe nie gedacht, dass das so lange ging. Weil wenn man so auf deine Karriere schaut, dann denkt man so, alles klar, das ist so krass durchgeplant und. Aber dass das halt wirklich so war, ja, keine Ahnung, ob das jetzt nächstes Jahr noch weitergeht oder übernächstes Jahr. Und eigentlich wollte ich das gar nicht so lange machen. Und jetzt, 20 Jahre später, bin ich immer noch hier. Finde ich halt echt, echt spannend so. Weil man das halt von außen vielleicht gar nicht so wahrnimmt.
Ja, du, wie gesagt, also ich bin mit 20 bin ich nach Amerika. Seit ich 16 war, habe ich schon immer gesagt, noch ein, zwei Jahre. Deswegen damals der erste Rücktritt, als dann mit der Fachhochschule losging.
Ja.
Und dann in Amerika habe ich auch immer gesagt, ja gut, jetzt mache ich das noch ein, zwei Jahre. Ich habe damals eine Mountainbike-Tourenfirma gegründet mit meiner Schwester Silvia und ihren zwei Freundinnen, die Kerstin und die Anke. Die kamen 1989, kamen die nach Amerika. Und da haben wir gesagt, lass uns doch eine Mountainbike-Tourenfirma gründen. Da habe ich gesagt, super, ich arbeite dann auch voll mit, so in einem Jahr oder so, wenn das dann alles vorbei ist hier. Und die Alps-Tours oder beziehungsweise Go Alps, das sind mittlerweile zwei Firmen, die gibt's nach wie vor. Ich bin da dann nie eingestiegen, aber in den ersten Jahren habe ich da schon mitgeholfen an der Seite und habe das auch beworben und wir haben da Touren geführt und organisiert. Aber ja, und ja, ein, zwei Jahre habe ich immer gesagt und so ist es eigentlich heute auch noch.
Ja, ich wollte gerade fragen, was denkst du, wie lange machst du das noch? So ein, zwei Jahre, oder?
Ja, so ein, zwei Jahre. Ich habe jetzt gerade einen Dreijahresvertrag mit GT unterschrieben.
Okay.
Und also, das bringt mich dann fast bis 60. Und mal schauen, ob es dann vielleicht Zeit ist, einen richtigen Job zu bekommen.
Ja, dann studieren oder noch Bike Guide. jetzt hast du ja, jetzt haben wir ja schon gesagt, du hast ja du machst das Ewigkeiten, du lebst an einem sehr, sehr schönen Ort, du hast es dir auch drumherum schön gemacht, du hast irgendwie einen Trail-Parcours dir in den Garten gebaut. Wie viel fährst du denn selber noch Rad? Und wie motiviert dich das noch?
Also Rad fahre ich noch relativ viel, aber manchmal muss man sich schon motivieren, aber ich habe immer gesagt, ich mache das alles, solange ich Spaß habe. Und ich muss sagen, der Spaßfaktor wurde extrem hochgeschraubt mit der E-Bike-Szene. Mhm. Ich fahre zwar nach wie vor auch noch normale Bikes, zweimal pro Woche oder so, und dann probiere ich auch noch ein bisschen, immer noch einmal pro Woche oder so ein bisschen Trail zu fahren, aber wenn man das nicht regelmäßig macht, dann wird es schwerer und schwerer, vor allem im Alter, dann merkt man erstmal, wie fit man früher war, als man 5-6 Stunden da Trail gefahren ist, und jetzt machst du irgendwie 20 Hinterradhüpfer und du bist außer Atem, gell, weil die Trailfahrerei kann ganz schön anstrengend sein, aber das Trailfahren habe ich eigentlich am meisten zurückgeschraubt, aber ich mache jetzt Trail mit dem E-Bike und dann nicht rumhüpfen, sondern eher so wie die Oldschool-Motorrad-Trailer, so einfach mit Schwung und so über technische Sachen fahren, die mit dem normalen Bike eigentlich nicht möglich sind. Und das finde ich das Faszinierende, so dieses, wir haben hier so steile Berge in Laguna und das sind wir früher immer, haben wir die Bikes hochgeschultert. Und viele von denen kann ich mittlerweile mit dem E-Bike machen oder einen Großteil davon zumindest. Und ja, aber ich schaue schon, dass ich so ungefähr viermal pro Woche fahre ich noch Bike.
Ja, das ist ja echt schon einiges. Du bist ja auch dadurch bekannt, dass du halt wirklich fast die ganze Welt bereist. Also du warst halt viel in Afrika, was natürlich auch damit zu tun hat, dass du da Wheels for Life, also deine Stiftung hast. Aber du warst auch eigentlich überall anders auf der Welt schon unterwegs. Und jetzt in der letzten Vergangenheit hat man immer mehr dich auch in den Städten gesehen. Das hast du ja gerade schon gesagt. Was reizt sich denn heute noch so, also zu sehen, was ist noch auf der Liste und warum kommen immer mehr Städte dazu?
Es war einfach was anderes, weißt du, ich war einer der ersten Mountainbiker, der auch gereist ist und Filme gemacht hat und Fotostories. Das heißt, an viele Orte, wo ich gegangen bin, war ich der Erste, oder da gab's Länder, die hatten noch nie einen Mountainbiker gesehen von Also von Amerika zu meinen, weil die Rennen waren alle, weißt du, entweder in Amerika, Kanada oder Europa. Und wenn ich dann nach Südamerika bin oder nach Australien oder dann war das was Besonderes für die Szene dort. Und aber andererseits, oder ich war da irgendwie abseits irgendwo vom Schuss, wo noch nie jemand vorher war. Mittlerweile gibt es kaum noch einen Flecken auf der Karte, wo noch nie eine Mountainbiker war. Und diese ganzen Abenteuer-Stories, die macht ja jeder jetzt mittlerweile. Und da war irgendwie der Reiz für mich ein bisschen draußen. Und für mich war die größte Herausforderung war vor ungefähr 7 Jahren haben wir Kilimanjaro und Mount Kenya also hintereinander gemacht. Und für mich, der Kili ist der Everest für Mountainbiker. Vor allem, wir sind da wirklich auch alles runtergefahren, weil es gab ja vorher schon ein paar, die da oben waren, so vielleicht ein Dutzend oder so, mit einer Special-Erlaubnis. Mittlerweile kann man dafür Erlaubnis bekommen, hochzugehen. Das gab es früher gar nicht, das war alles verboten. Und aber die meisten, die da hochgehen, die tragen das Bike dann auch wieder runter, zumindest auf also im oberen Teil vom Berg. Und das war für mich so das Highlight. Und dann kamen eben die so ein Urban Adventure Ride in Los Angeles, der mein Freund organisiert hat vor 10 Jahren. Und ich war, Mensch, das ist ja so eine coole Sache. Und auch gerade da kann man das E-Bike mit einbinden. Und weißt du, und viele von den Städten, die ich aussuche, das sind nicht nur Großstädte wie jetzt, Los Angeles, San Francisco, Mexico City, Hongkong und Neapels haben wir bis jetzt gemacht, also Napoli. Aber die Städte haben auch alle eine Wahnsinns-Natur außenrum mit Weltklasse-Trails. Weißt du, in Hongkong, da gibt's Trail-Networks, das kannst du dir nicht vorstellen. Oder selbst in Napoli, weißt du, hast du die Amalfi-Küste, dann hast du die Ischia-Insel, dann hast du den Krater vom Vesuvio-Vulkan und Los Angeles und San Francisco, wo der ganze Mountainbike-Boom anfing, der Marin County und so. Und das sind lauter solche Destinationen, die einfach sehr viel, weißt, da geht es nicht nur ums Bikefahren und da jetzt quer durch die Stadt in 5 Tagen, sondern, und manche Etappen sind eben rein in der Stadt, aber da finden wir dann immer kleine Single-Trails oder Jump-Spots oder irgendwas. Aber dann eben gibt es auch ein paar wirklich schöne Outside, also Naturstages, wie in Marin County, weißt, wo man eine richtig geile Mountainbike-Tour dann macht an einer Etappe oder so. Ja, das ist cool und da arbeite ich jetzt gerade an einem neuen Trip für dieses Jahr. Und da gehen wir
Kannst du schon
wahrscheinlich nach
sagen, wo es hingeht?
Vancouver. Ja, ich mache da kein großes Geheimnis draus. Also ich plane Vancouver im Moment und da gibt es die North Shore-Szene, da gibt es Squamish, da gibt es die Inseln rundrum und die Stadt hat auch kulturell so viel zu bieten, gell? Und eben wie gesagt, da geht es um Kultur und was da sieht man irgendwelche berühmten Städten oder man sieht dann irgendwie die Slums in manchen Städten, jetzt nicht unbedingt in Vancouver, aber es ist einfach so, ist lauter. Also voller Kontraste und das macht es irgendwie total interessant, gell?
Ja, das klingt wirklich spannend und ja, ich meine, was mir natürlich im Gedächtnis ist, ist dieses wahnsinnige Bild, wo du die Treppen über von Hongkong runterfährst mit dieser wahnsinnigen Skyline im Hintergrund, ist halt was man, ja, ist halt wirklich was ganz Besonderes, ne?
Ja, das ist einfach ein Erlebnis, so Städte so zu sehen. Weil manchmal gehe ich ja auch als normalen Tourist irgendwo hin ohne Bike und es ist so viel schwieriger, da irgendwie ein Feeling für die Städte zu bekommen oder da irgendwie, weißt, selbst wenn du dich dann wieder in die U-Bahn setzt, dann bist du underground und siehst es und riechst es und spürst es gar nicht oder so. Und mit dem Bike kommt man auch laufend irgendwie in Kontakt mit irgendwelchen Einheimischen, die man kennenlernt oder mit denen man spricht und oft treffe ich mich dann auch mit einheimischen Bikern, die zeigen uns dann die ganzen Geheimspots und die Trails und machen da auch mit in den Filmen. Und die Filme sind einfach interessant zum Anschauen, auch wenn du nicht jetzt ein Hardcore-Mountainbiker bist. Gell? Die laufen dann auch überall, weißt du, wir vertreiben die im Fernsehen weltweit, die laufen zum Teil auf den Fluggesellschaften. Lufthansa hat jetzt schon mehrere von den Filmen gezeigt und auch andere Airlines. Und die sind nicht so, weißt du. Ein Rennen ist 2 Wochen später vergessen meistens. Aber diese Urban Adventure, ich habe gerade heute Morgen einen Artikel bekommen von einem deutschen Magazin. Die haben da noch eine 6-seitige Story gemacht von einem Adventure, das ich vor 2 Jahren schon gemacht habe, kam jetzt raus. Also, das ist das Coole daran. Das sind auch eben, Weil am Schluss muss man ja auch die Sponsoren happy machen in dem Business.
Ja.
Und das ist eigentlich eine gute Art und Weise, das zu tun.
Ja, cool, ey. Jetzt hat sich ja dein Leben schon so oft gewandelt und immer wieder neue Sachen dazugekommen und andere Sachen sind weggefallen. Was steht denn jetzt so bei dir für die Zukunft an? Was für Pläne hast du? Oder gibt's auch was, was dich so richtig reizt?
Du, im Moment bin ich eigentlich so, bin ich eigentlich ganz happy mit, wie alles abläuft. Ich warte auch im Moment gerade dran. Ich habe das Gefühl, irgendwas Neues kommt demnächst wieder. Weißt, da gab es immer so Wellen, mal früher, weißt, von der VHS-Welle zur DVD-Welle zur Full Suspension oder dann E-Bikes oder dann Social Media oder YouTube. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt wieder was Neues. Und die ganze Szene muss sich im Moment auch irgendwie erholen. Die Bike-Industrie, also den vielen Firmen, die steckt es wirklich in den Knochen ein bisschen drin. Und der Sport ist mittlerweile, oder die Szene ist mittlerweile so groß geworden, es ist wirklich schwierig, den Finger am Puls zu haben, gell? Früher war das alles irgendwie übersehbar. Ich meine, allein in was wir so machen, du oder ich oder so Freerider, so, die ganzen Fahrer, weißt du, die vom Mountainbiken leben, außerhalb von Rennfahrern, da gibt es ja mittlerweile Hunderte, Tausende. Da musst du ja eigentlich auch die ganzen Tourguides, die es gibt, dazu zählen, weil viele von denen, die leben von Touren führen. Oft haben sie irgendwelche Co-Sponsoren irgendwie, weißt du, wo sie auch ein Bike bekommen umsonst oder irgendein Bonusprogramm. Und ich scherze da manchmal drüber mit so ein paar Freunden, wenn wir sagen, Mensch, früher konnten wir den Kuchen uns teilen zu fünft und mittlerweile sind 5.000, die von dem Kuchen essen, gell? Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, gut, ich meine, es sind natürlich auch, der Kuchen ist deutlich größer geworden. Und
Stimmt, stimmt, stimmt.
dadurch, dass natürlich auch alles so unterschiedlich geworden ist, macht es das halt auch irgendwie super interessant, ne? Dass man halt eben jetzt, also ich gehe halt morgen irgendwie, gehe ich zum Rennradfahren, nächste Woche mache ich irgendwie eine Gravel-Tour, dann gehe ich zum E-Biken und gehe dann irgendwie wieder in den Bikepark oder so. Also es ist natürlich alles so unterschiedlicher und das ist zum Beispiel was ich liebe, dass der Sport einfach so viele Möglichkeiten für uns bereithält. Obwohl wir Mountainbiker sind, können wir trotzdem irgendwie all diese unterschiedlichen Sportarten machen, die alle mit dem Rad zu tun haben. Das macht mir total Spaß.
Ja, es stimmt, es gibt so viele Subkulturen da und da ist irgendwas für jeden da, gell?
Ja, die letzte Frage, die ich jetzt an dich habe, ist, du gehst ja jetzt bald wieder auf eine Vortragstour mit Speakers from the Edge in England oder in UK. Du berichtest natürlich von deiner langen Karriere, von all dem, was du so erlebt hast. Was ist denn so dieser Hauptpunkt, den du versuchst, den Leuten mitzugeben, die vielleicht gar nicht alles Mountainbiker sind?
Du, es geht mir darum, einfach, also entertaining zu machen und inspirieren. Also, dass die Leute irgendwie vielleicht Lust kriegen zum Biken, zum Reisen. Und dann erzähle ich ja eben Stories, wie sich Sachen ergeben haben. Und diese aktuelle Tour heißt Mishaps und Mayhem. Und da geht es so ein bisschen darum, was so, wenn die Sachen schief laufen und was hinter den Kulissen abgeht. Und ich meine, wir reden jetzt nicht hier von Tod und Katastrophen. Gott sei Dank hatte ich das in meiner Karriere, konnte ich das vermeiden. Aber da gibt's ja laufend irgendwelche Sachen, die schief laufen und da kann man dann meistens drüber lachen am Ende. Aber das sind oft so Geschichten, die hat man niemandem erzählt, als es passiert ist. Solche Geschichten werden zum Teil erzählt und dann einfach quer durch meine Karriere von ganz alten Geschichten und irgendwas mit den Rats vielleicht auch bis hin zu jetzt der letzte Urban Adventure Trip mit Rob Warner in Mexico City, gell? Aber hab ein cooles kleines Segment drin von einem Willy Bogner Film, den wir damals gemacht haben, der Fire, Ice und Dynamit, der war ja auch seiner Zeit weit voraus und da waren solche Top-Fahrer und Sportler überhaupt drin. Und es waren 17 Millionen Dollar Budget für einen Action-Sports-Comedy damals mit Roger Moore in it. Und solche Geschichten werden da erzählt, also da ging es drunter und drüber. Aber ja, das fängt jetzt im März, habe ich da 16 Städte in England und ja, und Schottland und Wales. Und danach geht dann die Saison los, wo es dann wieder zu den Events geht, Festivals, Urban Adventure, und geht dann auch im Sommer öfters nach Disentis, Sedrun in der Schweiz. Das ist eine Region, mit der ich viel arbeite, und da wird gerade eine neue Gotthard-Umrundung-Tour kreiert. Und da freue ich mich schon drauf. Da werde ich dann auch ein Filmprojekt im Herbst machen und diese Tour mal abfahren, weil das ist so eine tolle Region da, weißt du, mitten in der Alp, da beim Gotthard eben.
Ja.
Ja, das ist so der Plan für dieses Jahr.
Wunderbar. Dann hoffe ich auf alle Fälle, dass wir uns auf irgendeinem Festival über den Weg laufen, und bedanke mich auf alle Fälle für deine Zeit. Es hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und ja, ich hoffe, das nächste Mal sehen wir uns wieder bei einem Whisky oder bei einem Bier irgendwo und quatschen noch ein bisschen.
Ja,
Vielen,
gehen
vielen,
wir
vielen
mal wieder auf
Dank.
die Lofoten. Ja,
Ja,
vielen
genau.
Dank, Tobias. Hab mich gefreut, ja. Bis dann. Ciao.
Ciao.